Hey Leute, wir sind Timo und Michael und wir sind dein Pulsgeber. Zwei Stimmen, viele Perspektiven.
Wir sprechen jede zweite Woche über Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und tauschen unsere Perspektiven darüber aus. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode deines Pulsgebers. Wir begrüßen euch zu Episode 149 und heute haben wir ein sehr spannendes Thema mit dem Leistungsgedanken in Deutschland. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, haben wir heute noch ein viel schöneres Thema. Timo, du bist frisch zurück aus deinem Urlaub. Du warst 2 Wochen weg, hast mich sicherlich vermisst. Erzähl unseren Zuhörern doch gerne mal, wo du warst, wie war's und wie arg hast du mich vermisst.
Also ich habe dich sehr vermisst, deshalb habe ich dir auch eine Kleinigkeit mitgebracht aus dem Urlaub, wie du ja schon weißt. Und ja, der Urlaub, der Trip nach Japan war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mich etwas geweigert, jetzt heute eine Podcast-Episode quasi nur über meinen Urlaub zu machen. Wir kommen aber wahrscheinlich nicht drum rum, weil es einfach zum Thema mega gut passt. Und ja, es ist eine andere Welt in Japan, so viel vielleicht einfach mal grob gesagt. Sehr angenehm, es ist sehr ruhig, die Menschen sind sehr freundlich, sehr aufmerksam und mich hat das Land schon etwas geflasht und gecatcht auch, weil ich ja schon auch in vielen anderen asiatischen Ländern war, die alle eine super coole Kultur oder auch super nette Menschen haben, aber Japan ist da, was Ordnung, Sauberkeit, Disziplin anbelangt, schon irgendwie ein Maßstab. Und ja, die haben es geschafft, dass ich einen sehr entspannten Trip hatte, trotz viel Rumreiserei und trotz verschiedener Standorte. Man hatte keinen Stress, die Züge sind pünktlich gekommen, war wirklich, was das anbetrifft, sehr schön.
Vielleicht fangen wir vorne nochmal an. Was war denn so ein bisschen das Ziel der Reise? Ging es um Erholung, ging es um Kultur, wolltet ihr einen Roundtrip machen und Sehenswürdigkeiten sehen? Was war so ein bisschen euer Ziel?
Kultur nimmst du, finde ich, immer in einem Land automatisch mit, je nachdem, wie du es halt machst. Wenn du natürlich jetzt 2 Wochen am Strand liegst und dich mit niemandem unterhalten möchtest, dann ist es kulturell etwas schwierig. Aber in dem Moment, wo du verschiedene Orte besuchst und auch so kulturelle Highlights mit in deinen Reiseplan aufnimmst, und das haben wir auch gemacht, hat man automatisch auch die Kultur mit drin. Es war alles irgendwie ein Eindruck von dem Land zu bekommen, auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, Urlaub zu machen, Sehenswürdigkeiten anzuschauen und dann natürlich auch so ein Gefühl mitzunehmen, eine Kultur mitzunehmen, was anbetracht oder angesichts der Hitze gar nicht so einfach war, aber ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft.
Habt ihr auch irgendwie mit Locals Kontakt gehabt? Also seid ihr auch mit denen ins Gespräch gekommen? Weil wir wollen ja heute auch ein bisschen über die Menschen, die Kultur und vor allem die gesellschaftliche Einstellungen sprechen. Konntest du da irgendwas erleben, beobachten?
Also da vielleicht im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern, wer vielleicht schon in China war oder Philippinen, Vietnam, da passiert es einem als Europäer ja gern mal, dass man auch angesprochen wird und die Leute aktiv auf einen zukommen. Das habe ich jetzt in Japan eher nicht wahrgenommen. Die Menschen sind zurückhaltend, höflich zurückhaltend, nehmen sich da jetzt auch eher zurück, stellen sich nicht in den Vordergrund. Aber wir sind schon auch abends beim Weggehen dann mit Locals ins Gespräch gekommen, im Restaurant mehrmals oder dann eben auch beim Feiern, war noch ein bisschen weg. Und die Gespräche waren sehr cool, da hat man dann schon Eindruck bekommen, wie die Japaner so ticken.
Wie würdest du die japanische Gesellschaft denn dann bezeichnen? Ich meine, was man ja auch hier in europäischen Unternehmen immer wieder hört, wenn man zum Beispiel Partner oder Lieferanten in Japan hat, dass die sehr viel Wert auf Höflichkeit, auf Respekt, auf Hierarchien, auf Ordnung irgendwie legen. Was würdest du sagen, zeichnet die Gesellschaft noch aus?
Ich will es vielleicht mal ein bisschen greifbarer machen anhand von 1-2 Beispielen. Also wenn man jetzt Zug fährt oder U-Bahn fährt, da gibt's wirklich Bereiche, die speziell für Menschen mit Einschränkungen eben auch vorgesehen sind und anders als in anderen Ländern vielleicht, da setzt sich auch niemand hin, selbst wenn die ganze Bahn dann voll steht. Ich habe es selten erlebt, dass jemand dann, dem es jetzt nicht angesehen hat, dass er diese Einschränkung hat, beispielsweise ein Gehstock oder einfach ein gewisses Alter, der sich dann auf so einen dafür vorgesehenen Sitz halt gesetzt hat. Also die achten da sehr aufeinander. Was mir positiv aufgefallen ist, auch so die Höflichkeit. Die bedanken sich für jede Kleinigkeit. Sie schenken einem ein Lächeln. Auch das habe ich sehr, sehr positiv wahrgenommen. Und es ist so eine Mischung von einer guten Organisation, die das auch ermöglicht. Und ich glaube schon einer guten Erziehung und auch einer harten Disziplin, die da dahinter steckt, die dann dieses gesellschaftliche Bild abrundet. Man hat auch nie irgendwie Menschen, die sich gestritten haben, auf der Straße gesehen, auch niemand, der rumschreit, also so, was man bei uns manchmal in Großstädte kennt, einfach diese Lärmpegel, der einen dann da einnimmt und irgendwie so ein negatives Gefühl vielleicht manchmal auch verursacht, oder jetzt feiernde Jugendliche, die dann durch die Gassen ziehen, will mich da selber jetzt nicht ausschließen, dass ich sie auch mal gemacht habe, aber das siehst du in Japan nicht, das ist alles sehr gesittet, selbst beim Feiern sehr gesittet, und das macht's als ja Besucher auch sehr angenehm, da einfach relativ schnell anzukommen. Man fühlt sich schnell wohl, wenn man da einfach auch den Respekt hat und den dann auch gerne zurückgibt. Ja,
ja, du hattest im Vorgespräch ja auch schon erwähnt, Japan hat ja auch sehr große Städte, Millionen von Einwohnern, aber es ist nicht der typische Stressfaktor, wie man den dann doch vielleicht auch in vielen anderen asiatischen Ländern hat, sondern es geht ruhiger zu, es geht gesitteter zu, und ja, es herrscht eine gewisse Höflichkeit, Respekt. Finde ich sehr positive Eigenschaften, die du da jetzt irgendwie beschrieben hast, auch von deinem Urlaub, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da den Urlaub dann auch in Ruhe genießen kann. Ich habe natürlich nicht nur dich befragt zu Japan, sondern auch unsere Lieblings-KI, und die hat mir noch ein weiteres Thema da über die Gesellschaft erklärt, und da ging es um Disziplin und Fleiß als Tugend in Japan. Und ich glaube, auch dafür sind die Japaner bekannt. Das bringt uns heute zu unserem eigentlichen Thema, über das wir sprechen wollen. Leistungsgedanke in Deutschland, aber auch ein bisschen mit dem Aufhänger Japan. Und das ist jetzt ja nichts, was man irgendwo auf der Straße beobachtet, aber gibt's auch da vielleicht eine nebenschwellige Beobachtung, die du irgendwo machen konntest, so in die Richtung Fleiß? Konntest du irgendwie Leistung erkennen, oder ist es eine ganz andere Leistungskultur? Hast du da irgendwas sehen können?
Also erkennen jetzt nicht direkt, wie gesagt, ich habe jetzt ja schon viel erzählt, zu meinen Eindrücken vielleicht so, was ganz spannend ist oder was ich ganz spannend fand. Wir haben dann auch mit welche geredet, die so ein bisschen über Schulferien und wie viel Urlaub habt ihr denn, weil das ist ja auch immer so, ja, wird behauptet in Japan, die haben keinen Urlaub, die haben sehr wohl natürlich auch Urlaub und die nehmen sich auch da eine gewisse Auszeit, aber jetzt beispielsweise auch in der Schule, wenn die schlechte Noten haben oder dann auch jetzt durch Prüfungen durchfallen, dann haben die über die fast komplette Zeit ihrer Ferien eben auch Zusatzunterricht. Das heißt, die arbeiten dann in dieser Zeit dran, um im nächsten Jahr besser zu werden und dann das, was sie nicht bestanden haben, zu bestehen. Also die gönnen sich dann da keine Auszeit. Weiß nicht, bei uns ist das jetzt eher so nicht gang und gäbe. Wenn man da durch eine Klasse durchfällt, dann wiederholt man halt das Jahr und gönnt sich wahrscheinlich trotzdem diesen Urlaub oder diese Ferien. Und das sind so Kleinigkeiten, wo du merkst, okay, die haben, wie du es auch beschrieben hast, einfach da eine sehr disziplinierte Art und ein sehr großes Streben und ein Fleiß. Ich weiß halt nicht, und das ist so die Kehrseite, wo man vielleicht dann auch aufmachen muss, ob das für Kinder dann immer sehr angenehm ist, auch für die freie Entwicklung, auch für die Entfaltung von Kreativität beispielsweise. Das kann da schon auch drunter leiden, das muss man fairerweise auch sagen. Aber für die Ergebnisse und für das, was man jetzt so wahrnimmt, ist es, glaube ich, schon auch überwiegend positiv.
Ich habe dazu vielleicht einen Fakt noch. Ich habe irgendwo gelesen, dass 70-80% der japanischen Schüler auch Nachhilfeunterricht nehmen, zusätzlich ja zu der normalen Schule, zum normalen Unterricht. Also ein anderer Leistungsgedanke. Schauen wir doch an der Stelle mal nach Deutschland und machen da so eine kleine Bestandsaufnahme. Es gibt ja, wenn wir jetzt über Leistung sprechen, typischerweise immer den Generationsspruch, dass die heutige Generation weniger bereit ist, Leistung zu erbringen wie die vorherige Generation. Ich sag mal, den Spruch hört man auch jetzt wieder, und manchmal ertappt man sich auch selbst oder die eigene Generation jetzt schon wieder so über die nächste Generation zu sprechen. Wie würdest du da aktuell so ein bisschen eine Bestandsaufnahme sehen? Wie ist Leistungskultur, wie ist der Leistungsgedanke aktuell in Deutschland ausgeprägt?
Ja, eine sehr gute Frage, und jetzt versuche ich mich mal nicht zu verbrennen bei der Antwort, weil ich ertappe mich da tatsächlich auch dabei zu sagen, damals hieß es das bei uns, glaube ich, auch schon, dass wir faul sind und vielleicht nicht mehr so leistungsbereit wie die Generation vor uns und die Generation davor, und heute nehmen wir das vielleicht auch wahr. Es ist viel Subjektivität bei dem Thema mit dabei, und dennoch glaube ich, dass sich die Art und Weise, wie wir mit dem Thema Leistungsgedanken und auch Leistungsstreben umgehen, sich verändert aufgrund von vielleicht äußerlichen Einflüssen, aufgrund von Digitalisierung, aufgrund von Generationen. Und aufgrund vielleicht auch vom Wohlstand. In dem Moment, wo ich einen sehr, sehr guten Wohlstand erlebe und nicht mehr diesen Antrieb habe, was zu machen, weil es mir wirklich gut geht oder nicht mehr so, mache ich vielleicht auch, und das ist ganz normal und menschlich, einfach weniger. Ich habe da neulich was Interessantes gelesen, da hat ein Buchautor darüber berichtet, dass eigentlich immer in dem Moment, wenn man sich vor etwas fürchtet, wenn man Angst hat oder wenn man letztendlich auch eine ungewisse Zukunft hat, also sprich nicht weiß, bin ich finanziell abgesichert, habe ich morgen was zu essen, dass einen das schon brutal antreibt, auch so aus der Vergangenheit raus, wie so eine Art Überlebenskampf, um Höchstleistung zu bringen und sich dann auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was sich über die letzten Generationen und Jahrzehnte auch verändert hat. Jetzt habe ich viel geredet.
Kein Problem, ich versuche da irgendwo wieder dazwischen zu kommen. Zwei interessante Gedanken. Wohlstand, bin ich voll auf deiner Linie. Ich glaube, das ist auch der größte Unterschied. Die Generation unserer Großeltern musste sich Wohlstand erarbeiten. Wir sind irgendwie in den Wohlstand reingeboren. Wir kennen nur die Situation, den Zustand, dass es uns gut geht oder sehr gut geht. Wir kennen kaum eine andere Situation. Den anderen Gedanken mit der unsicheren Zukunft, ich würde jetzt pauschal irgendwie sagen, die Zukunft war selten so unsicher, wie sie heute ist. Also all die Trends, all die Geschehnisse in der Welt, und dann geht's ja weiter, Unsicherheit, nicht nur gibt es wieder Krieg in meinem Leben, wer zahlt mir meine Rente, zahlt der Staat überhaupt noch irgendwas in 40 Jahren? Also Unsicherheit hätten wir doch eigentlich genug, dass wir irgendwie so einen Kick in den Arsch bekommen und uns wieder eigentlich die Ärmel hochkrempeln, wie unser Bundeskanzler sagt.
Ich gebe dir recht, lass es mich konkretisieren, es ist eine Unsicherheit vielleicht auf politischer Ebene, aber individuell betrachtet, wenn du jetzt übermorgen arbeitslos wirst, dann hast du erstmal eine gute Absicherung, dir fehlt's an nichts, du bekommst weiter eine gewisse Art von einem Einkommen, und das meine ich mit Unsicherheit. Solange ein soziales Sicherungssystem da ist, das auch überwiegend noch funktioniert, auch wenn es vielleicht an der Finanzierbarkeit aktuell etwas hapert, aber es gibt eine Rente, es gibt Arbeitslosengeld, man ist krankenversicherungstechnisch abgesichert in Deutschland und in vielen anderen Ländern ja auch, und solange ich das habe, weiß ich nicht, ob das, wie es vielleicht vor 50, 60, 70, 80 Jahren war, ob man das dann vergleichen kann.
Ja, so wie du es jetzt erklärt hast, macht es für mich Sinn, die soziale Absicherung und grundsätzlich ja auch so ein bisschen das Gefühl, es kam auch diese Woche, glaube ich, wieder ein Bericht raus, wie viel Arbeit lohnt sich eigentlich noch und lohnt sich Leistung, wären wir bei einer ähnlichen Diskussion, die ich jetzt hier nicht aufmachen möchte, aber nochmal die Basis, es geht uns allen gut, ob ich jetzt nochmal zwei Schritte mehr mache, lohnt sich eben nicht mehr so viel, wie das früher der Fall war, wo ich eben mit Leistung auch was erreichen konnte.
Lass vielleicht mal noch einen selbstkritischen Blick auf uns beide werfen. Wir haben ja diesen Podcast auch gestartet aus einem gewissen Antrieb raus, und ich glaube schon auch, dass es da eine Phase war, wo wir beide sehr motiviert waren, und du bist ja jemand, der schon auch sehr von Leistung profitiert und auch sehr leistungsorientiert ist. Aber wenn du jetzt zurückblickst, gab es da Phasen, wo du auch mal gesagt hast, hey, Leistungsgedanke, mir geht's eigentlich ganz gut, ich muss jetzt nicht mehr weiterkommen oder mehr haben.
Ich habe auch in Vorbereitung für die Episode heute mir da Gedanken dazu gemacht. Ich würde mal sagen, dass ich von Grund auf immer sehr privilegiert leben dürfte. Das heißt, mir geht's auch gut, wenn ich Leistung bringe oder nicht Leistung bringe. Gleichwohl ist es eigentlich ein tiefer Wert in mir, dass ich Wettkampf liebe, dass ich Leistung liebe, dass ich einmal selbst besser werden möchte, aber dass ich dann auch mit meinem Projekt, mit meiner Arbeit, was auch immer, besser werden möchte, Weiterentwicklung sehen möchte und dass ich irgendwie am Ende einen Wettbewerb, einen Wettkampf gewinnen möchte. Das steckt irgendwo tief in mir und das treibt mich auch an. Und dennoch würde ich lügen, wenn ich jetzt sage, dass ich jeden Tag die gleiche Leistungsbereitschaft irgendwie an den Tag lege. Da gibt's auch Hochs und Tiefs. Es gibt mal Phasen, wo man vielleicht auch irgendwie gemütlicher wird und das auch irgendwie mal die aktuelle Situation einfach so akzeptiert, nicht bereit ist, den zusätzlichen Schritt noch zu gehen. Und dann irgendwann kommt man aber aus der Phase auch wieder raus und kommt auf so Ideen wie den Podcast, wenn einem dann irgendwie gerade woanders ein bisschen langweiliger wird. Genau, also ich würde schon mich selbst als eine leistungsgetriebene Person irgendwo beschreiben.
Ja, du hast was Gutes gesagt. Ich glaube, wenn man dann in einem Bereich von seinem Leben halt gerade vielleicht keine Weiterentwicklung sieht und dann aber diesen Wert in sich trägt, dann sucht man sich halt in dem Moment eine andere Spielwiese, beispielsweise privat oder wie auch immer, wo man dann da einfach was ausprobieren kann, sich weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das ist schon auch der Punkt. Viele Menschen haben das und das ist das Positive in sich drin als Wert. Und unabhängig von Unsicherheit, Sicherheit, sozialem Status etc. Gibt es, glaube ich, schon viele, die einfach auch weiterkommen wollen, die bereit sind, Leistung zu bringen, die es auch mögen, Wettbewerb zu gehen und die am Ende des Tages natürlich auch erfolgreich sein wollen. Und ja, das hängt dann oft eben auch mit einer intrinsischen Motivation zusammen und vielleicht gar nicht so krass mit den Rahmenbedingungen.
Ja, und noch ein Gedanke dazu, es ist nicht ausschließlich auch irgendwie ein finanzieller Ausgleich oder ein Sozialsystem, das jetzt da irgendwie das Thema ist, was zu lösen ist. Sondern ich glaube, und wenn wir da zurückkommen auf deine Japan-Reise, grundsätzlich in den Werten der Gesellschaft gibt's da große Unterschiede. Ich glaube, in Japan wird Erfolg, wird Leistung sehr viel mehr geschätzt und anerkannt. Wenn sich da ein Unternehmer zu einer Person macht, dann blicken andere zu einem auf. In Deutschland ist es ja nicht immer so, dass diejenigen, die gewinnen oder die Leistung bringen, gern gesehen sind. Da gibt's manchmal den Neidfaktor, da gibt's aber auch viele andere Bewegungen und Triebe in unserer Gesellschaft, die irgendwie nicht immer pro Leistung sind. Ich glaube, das ist irgendwie ein gesellschaftlicher Wert, eine Art von Einstellung, die man da irgendwie auch, an die man rangehen müsste, was sicherlich jetzt aber kein Prozess ist, der von heute auf morgen sich irgendwie verändert.
Nee, da gehe ich auch total mit. Am Ende des Tages steht der Vergleich zwischen Deutschland und Japan. Und ich glaube schon, dass wir da einiges davon lernen können, wenngleich man die zwei Sachen oder die zwei Länder einfach auch nur bedingt miteinander vergleichen kann. Es sind unterschiedliche Kulturen. Ich will auch nicht sagen, dass in Japan alles goldisch was glänzt. Das muss man wirklich an der Stelle auch nochmal betonen. Aber ihr habt es vielleicht rausgehört, mich haben die zwei Wochen schon auch irgendwo geflasht. Und die positiven Eindrücke, die überwiegen halt aktuell noch.
Und diese Eindrücke, dein Lächeln und irgendwie das Funkeln in den Augen, das hat uns dazu bewegt, eine Episode dazu zu machen. Wie immer versuchen wir aber vielleicht am Ende auch nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Die Zukunft von Leistung in Deutschland, in Japan, was auch immer dir da noch im Kopf vielleicht rumfliegt.
Ich glaube, über den Vergleich haben wir jetzt ja viel gesprochen. Lass uns doch einfach mal bei uns bleiben und Japan kurz außen vor lassen und wirklich einen Blick auf Deutschland und auf den Leistungsgedanken vielleicht auch der Zukunft werfen. Ich habe mal ein paar mögliche Themen rausgekramt aus dem Portfolio, die es da so gibt. Zum einen das Bildungssystem vielleicht anpassen und wirklich noch mehr das individualisierte Lernen fördern. Bedeutet halt mehr Praxisbezug und vor allem mit dem Einfluss von Digitalisierung und KI vielleicht auch mehr Motivation durch innovative Lernmethoden. Dann natürlich die Balance zwischen Leistung und Wohlbefinden. Wir brauchen eine starke mentale Gesundheit. Das ist ein Grundstein, dass wir auch diesen Leistungsgedanke in der Gesellschaft leben können, weil es bringt dir nichts, wenn du nachher noch 2-3 Leute hast von 100, die sagen, ich kann das auch kognitiv, mental verarbeiten, was da um mich rum passiert und der Rest schaltet ab, sondern es muss ja wirklich so sein, dass wir alle oder möglichst viele auf diesem Weg mitnehmen. Ja, und zu guter Letzt, die Motivation, die zieht man ja oft auch aus Lernen, aus lebenslangem Lernen, auch Bock haben auf diese Veränderungen. Change Management ist jetzt auch nichts Neues, aber das sind so die Klassiker im Prinzip, die es auch in Zukunft geben wird. Und ja, ich sehe da sehr, sehr positiv dem Ganzen entgegen. Solange wir beide auch motiviert sind, einen Podcast zu machen, sind viele andere, glaube ich, generell auch motiviert, ihre Dinge zu machen, worauf sie Bock haben. Und das ist eigentlich immer so das Beste, wenn man einen inneren Antrieb hat. Und das haben zum Glück sehr, sehr viele. Und die anderen, die holt man vielleicht bei Gelegenheit auch noch ab.
Da übernimmt dann die KI.
ChatGPT, genau.
Schönes Schlusswort, wie ich finde. Und damit wären wir, Timo, dann auch heute am Ende der Episode 149. Ein kleines Jubiläum wartet dann beim nächsten Mal auf uns. Aber das wirst du sicherlich im Opener gebührend dann feiern.
Falls sich heute wieder jemand gefragt hat, wieso ich nicht den Opener gemacht habe, ich werde es euch in Episode 150 verraten.
Scheint ein wichtiges Thema für dich zu sein. An der Stelle, wir danken euch mal wieder fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch auch heute wieder ein bisschen unterhalten mit dem kleinen Trip nach Japan. Wir brauchen euch auch zukünftig, um noch mehr andere Hörer zu gewinnen, um von Japan zu erzählen. Also abonniert uns auf Spotify oder teilt die Episode gerne mit euren Freunden. Wünsche und Anregungen könnt ihr uns gerne auf Instagram oder LinkedIn schicken. oder einfach unterhalb dieser Episode in Spotify kommentieren. Habt eine leistungsstarke Woche voller Ehrgeiz und japanischer Harmonie.